dass du zu uns sprichst, was wir brauchen. Und darum bitte ich dich jetzt auch, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen das in sein Herz hinein, was er heute benötigt. Und wir bitten dich, dass du das bekräftigst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich möchte gern ein paar Verse lesen aus dem ersten Korintherbrief, und zwar aus dem ersten Kapitel, von Vers 18 weg, aber nicht durchgehend, sondern von 18 bis 29. Ich lasse dabei einige Verse aus. Und zwar noch einmal 1. Korinther 1 von Vers 18. Da heißt es denn, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen aber, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn seht doch eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ihr Lieben, dieses Kapitel ist ein sehr, sehr interessantes und tiefgehendes Kapitel mit gewaltigen Botschaften. Es geht hier in diesen Versen, die ich da jetzt zitiert habe, um, man kann es so sagen, die Torheit Gottes und die Weisheit der Menschen. Die Torheit Gottes und die Weisheit der Menschen. Paulus ruft das so hinein in die Gemeinde in Korinth, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz. Ihr Lieben, das ist, und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, das ist das absolute Zentrum des christlichen Glaubens, das Wort über das Kreuz, über die Bedeutung dessen, was da am Kreuz geschehen ist. Nun, das Kreuz, das Wort vom Kreuz ist die Botschaft, dass Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat. Und dass er deswegen gekommen ist, um zu sterben am Kreuz. Und dort am Kreuz hat er die Sünden der Welt auf sich genommen, weil die Menschen durch ihre Sünde verloren gehen. Damit sie eben nicht verloren gehen, sondern mit dem Vater versöhnt werden und ewiges Leben bekommen. Das ist ganz kurz zusammengefasst, das Wort vom Kreuz. Und ihr lieben, Paulus sagt nun mit aller Deutlichkeit, dieses Wort vom Kreuz ist im Grunde genommen eine unglaubliche Herausforderung für den Menschen aller Zeiten. Für den Menschen damals, für die Menschen heute, ist es im Grunde genommen wie eine Torheit. Es entspricht überhaupt nicht menschlicher Weisheit. Dieses Wort vom Kreuz ist so etwas, was die Weisheit und das Denken des Menschen völlig auf den Kopf stellt. Wir sind schon sehr gewohnt an dieses Denken, weil wir Jesus unser Leben gegeben haben, aber der normale Mensch, der Jesus nicht kennt, der, für den ist dieses Wort zunächst einmal Torheit. In welcher Weise Torheit? In vielfacher Weise Torheit. Es ist im Zusammenhang damit Torheit, dass dieses Wort etwas über uns Menschen offenbart, was die Menschen nicht wollen hören oder für sie nicht Weisheit ist. Nämlich, wenn das stimmt, dieses Wort von Kreuz, dann bin ich verloren. Dann bin ich von Grund auf als Sünder vollkommen hoffnungslos verloren. Und das ist Torheit in dieser Welt. Wer sieht sich als Verlorener? Wir alle Menschen haben irgendwie sozusagen das Empfinden, der normale Mensch meine ich jetzt, verloren, was heißt verloren? Das ist Unsinn. Ich bin ein anständiger Mensch. Jeder sieht sich so wie, ja, grundsätzlich sind wir eh anständig und gut. Ja, paar Außenseiter gibt es ja. Aber so im Großen und Ganzen haben wir alle eine weiße Weste und da sind halt ein paar schwarze Flecken drauf. Aber das Wort vom Kreuz, das sagt, du bist hundertprozentig verloren. Du bist durch und durch schwarz, voller Sünde. Mit deinen edelsten und weisesten Gedanken. Ihr Lieben, das klingt in den Ohren des normalen Menschen wie Unsinn. Von was redest du da? Wovon redet die Bibel da? Wenn das was von Gott ist, dann ist es Unsinn. Das ist Unsinn. Denn die Bibel sagt, wenn du sozusagen dieses Wort vom Kreuz ernst nimmst, dieses Wort von dem Gekreuzigten, dann heißt es, dieser Gekreuzigte ist ja aus einem Grund gekreuzigt worden. Nämlich deswegen, weil du, Mensch, verloren bist. Und du brauchst Rettung. Welcher normale Mensch denkt, er braucht Rettung in diesem umfassenden Sinn? Und dann, wenn Rettung, dann ja irgendwie in einer Weise, die noch vernünftig ist. Also es ist eine Torheit im Zusammenhang damit, dass uns da etwas über uns gesagt wird durch dieses Wort vom Kreuz, was absolut jedem Verstand widerspricht und auch unserem Empfinden. Als natürlicher Mensch, wir müssen uns immer in die Lage derer versetzen, die nicht Jesus kennen, die Gott nicht kennen. Für sie ist diese Botschaft vom Kreuz etwas Unsinniges. Aber dann auch in der zweiten Weise unsinnig, wenn es sozusagen nun aufzeigt, dieses Wort vom Kreuz, welchen Weg dieser angebliche Gott gewählt hat, um den Menschen sein Heil zu bringen, dann ist ja dieser Weg wieder völlig unsinnig. Ihr Lieben, wer würde denn als Mensch, wenn er darüber nachdenken würde, wie ein Gott, wenn es ihn wirklich gibt, die Menschen retten würde, er würde sich doch niemals so etwas ausdenken. Was dieser lebendige Gott getan hat, er hat seinen Sohn geschickt auf die Erde. Das ist schon mal ein Risiko. Was machen denn die Menschen mit ihm? Und dieser Sohn, der auf die Erde kommt, wurde sogar Mensch, vollkommen Mensch. Noch einmal verrückt, wie gibt's denn sowas? Und dieser Mensch kommt extra deswegen, um zu sterben und sich ans Kreuz nageln zu lassen. Das ist verrückt zum Quadrat. Und dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, wird sozusagen hier in einer blutigsten Art und Weise hingerichtet. Was für ein blutrünstiges Monster muss Gott sein? Versteht ihr? Das Denken dieser Welt wird auf den Kopf gestellt. Durch die Botschaft vom Kreuz. Sie ist eine Torheit. Wenn ein natürlicher Mensch, ein edler Mensch an Gott denkt, dann denkt er auch bei Gott auch an etwas ganz Edles, Erhabenes. Wie würde denn ein edler, erhabener Gott so etwas zulassen? Dass da Ströme von Blut fließen, ein Opfer, jemand wird geschlachtet geradezu. Und das zum Heil der Welt, hat denn Gott keine andere Möglichkeit? Kann man diesem Gott, der ist ja ein bisschen sozusagen nicht ganz bei Sinnen. Ich versuche das zu übertreiben, weil das ist wirklich so. Das Wort vom Kreuz stellt alles auf den Kopf. Es ist eine komplette Torheit und Unsinn. Für diejenigen, die verloren gehen, sagt es. Und demgegenüber versuchen die Menschen von Beginn an, ihre Weisheit ins Spiel zu bringen, wenn es darum geht, wer könnte denn Gott sein? Ihr Lieben, alle Philosophien dieser Welt versuchen, der Frage nach Gott auf die Spur zu kommen. Und man kann das nachlesen in den philosophischen Büchern, zu welchen Ergebnissen gekommen sind. Alle Religionen dieser Welt sind Versuche, in irgendeiner Weise diesem, was Gott ist, irgendwie auf die Spur zu kommen. Und wenn man hineinschaut in alle diese Philosophien und Religionen, dann findet man ein Bild von einer Vielfalt, das völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Da gibt es Anschauungen, die so diametral entgegengesetzt sind und alle beanspruchen sie voller Weisheit und voller Wahrheit zu sein. Es sind Philosophien, die bis dahin gehen natürlich auch, dass nicht nur man versucht, Gott mit logischem Verstand zu beweisen und dann kann man auch Gott in eine logische Box einordnen, bis hin dazu, dass man Gott überhaupt leugnet. Denn wenn man mit dem Verstand versucht zu denken, kommt man auch vielleicht dahin, dass man sagt, es ist unmöglich, dass es einen Gott gibt. Ihr Lieben, menschliche Weisheit und göttliche Torheit, das sind absolute Gegensätze. Das sind hundertprozentige Gegensätze. Und doch sagt Paulus, diese Torheit, die sich Gott in den Augen der Menschen angetan hat, dass er als töricht bezeichnet wird, ist doch die größte Weisheit, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Diese törichte Botschaft ist höchste Weisheit. Denn wenn sich jemand auf diese törichte Botschaft einlässt, auf den Jesus, der gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist, dann passieren zwei Dinge. Er lernt Gott kennen. Er lernt Gott kennen auf diese Art und Weise, dass er diese törichte Botschaft annimmt, diesen Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen, annimmt, auch wenn es noch so töricht klingt. Er lernt Gott kennen, weil sich Gott dann bekannt macht. Er bekommt also göttliche Weisheit. Und ihr Lieben, göttliche Weisheit, das ist doch wirklich etwas anderes wie menschliche Weisheit, auch wenn sie sich noch so stark und erhaben gibt. Aber er bekommt nicht nur göttliche Weisheit, und das ist das Besondere, und das sagt ja auch Paulus hier, er empfängt göttliche Kraft. Kraft. Ihr Lieben, diese Botschaft ist die einzige Botschaft in der Welt, die die Kraft hat, zu retten, zu verändern. Keine Philosophie dieser Welt, keine Religion dieser Welt, alles, was sich darstellt als erhaben im Sinne von Weisheit und Gottesvorstellungen, hat keine Kraft. Und das ist der Unterschied, von dem Paulus auch hier redet. Er formuliert ja sehr bewusst, er sagt ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und wie formuliert er weiter? Uns aber, die wir selig werden, ist es, er sagt nicht Weisheit, sondern es ist Kraft. Denn verloren ist es Torheit, Unsinn. Aber die, die gerettet werden, uns ist es Gottes Kraft, die rettet und verändert. Ihr Lieben, das ist die einzige Botschaft sozusagen, von der wir wirklich sagen können und die Menschen erleben können als die rettende Kraft ihres Lebens. Und das ist das Eigentliche dieser Botschaft von der Torheit des Kreuzes, dass sie rettet und Menschen verändert. Diese Botschaft und dieser Gekreuzigte, er schenkt Vergebung, er schenkt Befreiung, er schenkt Heilung, er schenkt ewiges Leben und. Keine andere Philosophie und Weisheit dieser Welt und keine andere Religion kann das. Hat die Möglichkeit dazu. Nur dieses Wort vom Kreuz, das was in den Augen der Menschen so unsinnig sich irgendwo darstellt, kann auch das wirklich hervorbringen. Und ihr Lieben, in dem Weg, wie Gott dieses Heil den Menschen angeboten hat, dieser törichte Weg in den Augen der Menschen, durch einen Gekreuzigten, der wie ein Verbrecher hingerichtet wird. In diesem Akt des Heils, den Gott setzt, zeigt er, dass Gott völlig anders ist, als Menschen überhaupt sich denken können. Das will Paulus nämlich auch hervorrufen. Er will sagen, achtet darauf, Gott ist anders. Als sich jeglicher Mensch, was auch immer, wo auch immer er geboren wird und hingehört, sich ausdenken könnte. Und ihr Lieben, gerade der Weg, den er gewählt hat, ist so anders, dass als wir uns das überlegen würden oder erfinden könnten, dass das zu einer Botschaft wird über Gott insgesamt. Er ist insgesamt anders. Versteht ihr? Auch wenn wir Christen sind und sozusagen nun schon länger Gott kennen, müssen wir immer wieder feststellen, er ist anders. Diese Botschaft bleibt, auch wenn wir Christen sind. Wir können diesen Gott nie in eine Box stellen. Und als Christen versuchen wir das oft. Wir denken, nach 20 Jahren, jetzt kennen wir einigermaßen Gott. Und dann fängt es auch an, dass wir uns so irgendwie Gott einordnen. Und er lässt sich nicht einordnen, auch nach 50 Jahren Christ sein. Er weiß, dass sich immer noch als anders uns gegenüber. Ihr Lieben, und darum legt ja die Heilige Schrift so einen großen Wert darauf, dass es zu dem wichtigsten Prozess christlichen Glaubens gehört, Gott kennenlernen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wir werden ihn nie so kennen, dass wir ihn in die Westentasche stecken können mit unserer Erkenntnis. Niemals. Und ihr Lieben, das ist, wenn er schon auf dem Weg der Erlösung, wie er die Erlösung geoffenbart hat, wenn das schon so ganz anders ist, dann wird er auch in vielen anderen Dingen so ganz anders oftmals uns gegenüber sich verhalten, als wir uns vorstellen mit unseren Gedanken und Weisheit. Es bleibt dabei. Auch in unserem christlichen Leben, in unserer Nachfolge Jesu, wird sich Jesus immer wieder nicht in eine Box stellen lassen. Das heißt, wir müssen ständig diesen Gott mehr kennenlernen, besser kennenlernen, weil er wird uns immer wieder überraschen. Und ihr Lieben, deswegen, weil er uns immer wieder überrascht, werden auch viele Christen oft enttäuscht. Das gehört auf den Weg des christlichen Lebens. Und enttäuscht heißt, man hat ihn in eine Box gestellt. Man erwartet das oder jenes, wie er handeln würde, weil man sich das mit menschlicher Weisheit gedacht hat. So müsste er jetzt eigentlich reagieren, wenn er Gott ist. Und darum sind wir enttäuscht, weil er dann eben nicht so reagiert. Aber nicht, weil er böse ist und weil er uns sozusagen, weil wir uns nicht auf ihn verlassen können, sondern weil wir ihn in eine Box gestellt haben. Und wir erleben das ja in unserem Alltag und das ist richtig so. Ihr Lieben, wenn wir überrascht werden von ihm, dann ist es gut, weil dann lernen wir ihn kennen. Durch die Überraschungen lernen wir ihn kennen. Einmal kommt er von links hinten, völlig unerwartet. Einmal von rechts vorne, wo wir gerade nach links schauen. Und wie auch immer er uns begegnet oft, wir merken, wir können ihn nicht in eine Box stellen. Gott ist höher. Dieses Wort, was wir in Jesaja kennen, dass seine Gedanken höher sind als unsere und seine Wege höher als unsere, ist ja ein wunderbares Beispiel. So hoch wie der Himmel von der Erde entfernt sind, sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken, seine Wege höher. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir ständig von Gott überrascht werden und wir müssen es positiv zulassen. Weil in den Überraschungsmomenten, da lernen wir auch Gott kennen. Ihr Lieben, das ist nicht eine Aussage darüber, dass Gott nun deswegen willkürlich wäre. Willkür ist etwas völlig anderes. Dass er uns öfters überrascht und dass er oft andere Wege mit uns geht, als wir uns denken, das ist nicht Willkür, denn Gott ist immer gut. Denn Gott will immer das Beste. Wir können uns auf ihn immer hundertprozentig verlassen. Seine Verheißungen, die er gegeben hat, sind immer wahr und er wird sie erfüllen. Aber wie er sie erfüllt, wie er uns die Wege leitet, zu welchem Zeitpunkt, wann, auf welche Art, da sind hunderte von hunderten Überraschungen dabei. Weil wir das, was Gott sozusagen an Gutem für uns denkt, für uns will, oft nicht in Übereinstimmung steht mit dem, was wir als gut empfinden. Wenn ich überlege, was für mich gut ist, komme ich zu einem anderen Ergebnis, hundertprozentig, als das, was Gott über mich denkt, dass es gut für mich ist. Ihr Lieben, dass Gott die Uli weggenommen hat aus meinem Leben, das war überraschend. Da hat er mich von links hinten erwischt, sozusagen, wenn ich das so etwas salopp sagen darf. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott gut ist. Aber er hat mich überrascht. Das war nicht der Weg, den ich gedacht habe, den er mit mir gehen wird, jetzt noch weiterhin. Habe auch nicht gedacht, dass es der Weg ist, den er mit der Uli gehen wird. Ich habe gedacht, er wird noch vieles, hat noch enorm vieles vor für die Uli und mit ihr. Ihr Lieben, da hat er mich auf einen linken Fuß erwischt, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, das ist das, was wir in unserem Verhältnis zu Gott lernen müssen, dass wir Gott kennenlernen als den, der unserem Denken und Weisheit und unseren Maßstäben nicht einzuordnen ist. Er ist nicht in eine Box einzuordnen. Und wiederum gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht hundertprozentig vertrauen können. Ich kann wirklich sagen, der Heilige Geist hat mir geholfen, an keinster Stelle sozusagen jetzt an Gott zu zweifeln, weil die Uli jetzt nicht mehr da ist. Oder mich in Anklage zu führen. Oder mich in eine ganz tiefe Enttäuschung. Er hat mir geholfen, dass obwohl sein Weg völlig anders war, als ich das gedacht habe, meint er es gut. Aber ich will seinen Weg akzeptieren als gut. Und darum geht's, ihr Lieben. Dass wir, obwohl Gott anders ist, es auch zulassen und nicht sofort, wenn das oder jenes nicht passiert, so wie wir uns das ausgedacht haben, sofort anfangen zu klagen und Gott anzuklagen. Gott ist anders. Er hat es zuerst einmal darin gezeigt, dass er einen Weg der Erlösung uns offenbart hat, der völlig anders ist, als ich ihn mit meinem menschlichen Verstand denken würde. Es ist verrückt, was Gott da gemacht hat. Und so kann er auch verrückte Dinge in meinem Leben tun, mit uns allen tun. Er ist Gott. Aber er meint es immer, immer gut. Aber wir müssen lernen zu begreifen, was in seinen Augen gut ist. Das mag für uns oft nicht gut sein, aber in seinen Augen ist es gut. Deswegen möchte ich das hineinnehmen in mein Leben, was er für gut für mich erachtet. Und es erleben dürfen, wie sich das Gute, das er mir zugedacht hat, auch wenn es für mich schlecht ausschaut, dass es Frucht bringt. Gute Frucht bringt. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Gott ist anders, nicht willkürlich. Aber das ist ja oft das Problem mit unseren Verheißungen, die wir haben. Wir verbinden sie mit so vielen menschlich Weisheitsgedanken und Vorstellungen, dass wir oft enttäuscht sind, wenn Gott es nicht so führt, wie wir es uns gedacht haben, mit diesen Verheißungen und so weiter und so weiter. Wer könnte da nicht ein Lied davon singen, dass er nicht Prophetien bekommen hat und die sind noch nicht so in Erfüllung gegangen, wie man sich's gedacht hat, oder ganz anders in Erfüllung gegangen, als man sich gedacht hat, wo Gott zeigt, ich und meine Gedanken und meine Weisheit sind manchmal in den Augen der Menschen Torheit. Aber diese Torheit, die Gott uns zumutet, ist höchste Weisheit. Und vor allem sie ist Kraft. Und seht ihr, der Apostel Paulus führt noch in diesem Zusammenhang noch ein zweites Beispiel an. Er sagt nicht nur der Weg des Heils, nämlich das Wort vom Kreuz, nicht nur indem er so die Welt gerettet hat, was in den Augen der Welt unsinnig ist, ja, mit einem brutal ermordeten Jesus, ja, nicht Nur darin zeigt Gott, dass er anders ist, als wir denken, sondern auch in vielen anderen Dingen. Und da sagt sofort ein zweites Beispiel. Er sagt, ihr lieben Korinther, das sind die Menschen, die Gläubigen in Korinth, die in der Gemeinde in Korinth sind, schaut doch einmal in eure Gemeinde hinein. Und schaut einmal, wie eure Gemeinde zusammengesetzt ist. Und wenn ihr da hineinschaut, wie eure Gemeinde zusammengesetzt ist, dann werdet ihr wieder ein Beispiel dafür haben, wie anders Gott ist. Denn wenn ihr hineinschaut, dann seht ihr nicht viele Weise in eurer Gemeinde. Ja, es sind schon da welche, aber nicht viele. Der Großteil dieser Schar von Gläubigen in Korinth, ja, die gehörten nicht zu denen, die man als Weise bezeichnet würden. Nicht viele Mächtige, sind schon einige, aber nicht viele im Verhältnis. Nicht die, die an den Schaltpositionen der Gesellschaft sind unter euch. Gar nicht. Auch nicht viele Edle, also von vornehmer Herkunft, von einem Traditionsgeschlecht nach hinten hin, wo man den Hut zieht vor diesen Menschen. Nicht viele von denen sind unter euch, sondern Gott hat hier etwas von sich aus getan. Und das hört jetzt bitte zu, das ist wiederum eine Sache, die meinen Verstand sprengt. Denn Paulus sagt ganz bewusst, wenn ihr das gehört habt, schaut auf eure Berufung. Schaut an eure Gemeinde und dann werdet ihr sehen, dass da zufällig nicht so viele Weise und zufällig nicht so vieles andere sind, sondern er sagt, das ist eine Berufung. Gott hat es so gemacht. Alle Menschen, die in der Gemeinde sind, in Korinth, jetzt hier genommen, sind Leute, denen Gott das Herz geöffnet hat. Sonst hätten sie sich nicht bekehrt. Das heißt, sie sind die Auserwählten, Berufenen. In der Gemeinde, auch hier sitzen nur Berufene. Also denen Gott von sich aus das Herz geöffnet hat. Niemand konnte von sich aus Christ werden. Wenn nicht Gott uns die Augen geöffnet hätte, wären wir nie Christen geworden. Das heißt, hier kommt dieses göttliche, schwere, für den menschlichen Verstand nicht zu durchforschende Problem der Erwählung. Er hat es erwählt, dass nicht viele Mächtige, nicht viele Weise, nicht viele Edle in der Gemeinde sind. Wow! Das ist sozusagen eine Situation, die uns zunächst einmal vor Augen führt, Gott ist Gott. Und seine Weisheit entspricht überhaupt nicht unserer Weisheit. Was Paulus auch damit sagen will, ist Folgendes. Wenn der Mensch mit seiner menschlichen Weisheit, mit seinem großartigen Intellekt Gott erkennen könnte, dann müsste ja geradezu die Gemeinde voll Menschen sein, die intellektuell sind. Dann wäre ja die große Mehrheit die Intellektuellen, die Hochgebildeten. Wenn es um die Frage nach Intelligenz gehen würde. Versteht ihr, was ich meine? Dass Gott sozusagen sagt, das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat gar nichts mit menschlicher Weise zu tun. Er wertet weder die noch die Gruppe ab. Paulus wertet nicht die Gescheiten ab. Er selber war ja ein Hochgelehrter. Er gehörte zu der obersten Schicht. Er hat ja nicht Schlechtes über sich gesprochen. Das ist ja nicht gemeint. Er will nur einen Vergleich setzen. Es kommt nicht darauf an, für die Gotteserkenntnis, ob da nun jemand sehr gebildet ist und dadurch die gedanklichen, intellektuellen Fähigkeit hat, Gott zu erkennen, oder ob er eben keine Schulausbildung hatte und nie trainiert wurde in seinem gedanklichen Vorwärtskommen und daher benachteiligt gewesen wäre. Auf das kommt es nicht an. Gott ist anders. In der Welt kommt es sehr darauf an. In der Welt sind die Menschen an der Spitze und den Positionen, die natürlich zu den höchst Intellektuellen gehören. Und das hat auch seine Berechtigung. Das ist jetzt weltlicher Maßstab. Aber geistlicher Maßstab ist es eben nicht. Und für das Eigentliche, unseres Lebens, nämlich, dass wir das Heil empfangen, hat der Intellekt keinen Vorrang vor dem, der sozusagen hier nicht in derselben Weise begabt worden ist, oder wie man das auch sagen will. Und ihr Lieben, darum sagt Paulus, das, was töricht ist in der Welt, das hat Gott berufen. Das, was schwach ist in der Welt, das hat Gott berufen. Das, was unedel ist, das hat Gott berufen. Das, was verachtet ist, das hat Gott berufen. Schaut in eure Gemeinde. So sagt Paulus, ja? Und Gott hat das bewusst getan. Stellt euch das vor. Er hat das bewusst getan, dass das Aussehen, die Prägung der korinthischen Gemeinde so aussieht, wie ich es gerade gesagt habe. Menschen, die von ihrer Position her völlig unbedeutend sind, nach denen man sich nicht sozusagen umdreht, die keine großen Namen haben in dieser Welt. Genau die hat Jesus und Gott mehrheitlich erwählt. Er sagt, es sind nicht nur lauter solche. Ja. Er sagt, es sind nicht viele von denen, aber viel mehr von den anderen. Und das hat einen Grund. Wenn die Gemeinde auch heute so aussieht, dann hat es einen Grund. Und Paulus sagt das auch so, das ist wieder etwas, was meinen Verstand anfecht. Er sagt, dass Gott hat deswegen so gehandelt und die Erwählung und das Angesicht der Gemeinde so gestaltet, damit die Weisheit dieser Welt zunichte wird. Damit das, was sich an Weisheit gegenüber Gott und seiner Torheit erhebt, zunichte wird. Er demonstriert durch die Gestalt der Gemeinde, die mehrheitlich aus Menschen besteht, die in dieser Welt nicht sehr viel Geltung haben. Mehrheitlich, ja. Er demonstriert mit diesen Menschen, dass die Weisheit dieser Welt nichts ist im Vergleich mit der Weisheit Gottes. Warum? Ihr Lieben, damit sich niemand vor Gott rühmen kann. Das ist ein erstes Ziel. Niemand kann sich vor Gott rühmen, dass er aufgrund seiner Leistung, seiner Begabung, seinen Fähigkeiten Gott mehr können könnte als jemand anderer. Und so ist es sozusagen eine Frage der Bildung, des Intellekts und so weiter, dass man Gott näher ist oder Gott erkennt. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Diese Gruppe von Menschen haben gar keinen Vorteil gegenüber allen anderen Menschen. Aber ihr Lieben, was noch mehr zählt, das ist nun Folgendes. Die göttliche Weisheit besteht darin, dass Gott denen, die dieses Wort vom Kreuz, dieses Wort, das eine Torheit ist, die das angenommen haben, er gibt diesen Menschen, egal auf welchem Level sie gesellschaftlich stehen, göttliche Weisheit und göttliche Kraft. Und das ist das, was fasziniert. Diese in der Gesellschaft so unbedeutende christliche Gemeinde hat mehr Weisheit als die höchste Weisheit dieser Welt. Hat mehr göttliche Kraft als alles, was Menschen in ihren Machtpositionen und Schalthebeln dieser Welt tun könnten. Das ist faszinierend. Und das müssen wir für uns wahrnehmen, ihr Lieben. Es gibt niemand, der sagen könnte, aufgrund meiner geringen Herkunft, meiner geringen Bildung, meiner geringen Position, meiner geringen Begabung, kann ich Gott nicht in der Weise dienen, wie er andere gebrauchen könnte. Das ist ein völlig verkehrtes Denken und das will Gott auslöschen aus der Gemeinde. Das ist der eigentliche Punkt. Er möchte sagen, und so niedrig du dich auch fühlst, so unbedeutend, so ungelehrt oder was auch immer du dich fühlst, wenn du diese Botschaft vom Kreuz annimmst, dann bekommst du göttliche Weisheit und göttliche Kraft, um die dich alle anderen beneiden. Das ist Gott. Er ist ganz anders. Versteht ihr? Das ist wiederum so ein Punkt. Darum erwählt er zuerst einmal diejenigen, um die, die sozusagen auf einer anderen Ebene in der gesellschaftlichen Position stehen, zu beschämen. Es ist das Wort, das er auch hier verwendet, zu beschämen. Aber nicht zu beschämen in dem Sinne, dass diese dann vernichtet und verurteilt werden und verloren gehen, sondern dass diese die Menschen, die von der Weisheit dieser Welt sozusagen leben, heruntersteigen von ihrer Weisheit und sich auf die Ebene geben der Torheit Gottes. Natürlich will Gott auch diese Menschen gewinnen, die zu den sogenannten Weisen. Selbstverständlich. Aber er hat auch einen Weg, wie er das tut. Indem er diesen Menschen, und vielen gibt es in dieser Welt, die Einfachheit, die Schlichtheit der christlichen Gemeinde zeigt. Und wie das so einfache, schlichte, unbedeutende Leute eine göttliche Kraft entfalten, die sie niemals können. Menschen verändern, das können sie nicht. Aber diese Botschaft kann Menschen verändern. Und wenn ein ganz einfacher, schlichter Mensch diese Botschaft weiter sagt, können Menschen verändert werden. Mehr als in den Generaldirektor oder einen Bundeskanzler. Mehr. Das ist das Geheimnis. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir uns auch als Gemeinde verstehen lernen. Als solche, in denen die Schaltzentrale Gottes sich abbildet. Ihr Lieben, die Schaltzentrale in dieser Welt ist nicht beim Bürgermeister, ist nicht im Bundeskanzleramt, ist nicht in Brüssel. Die Schaltzentrale ist die Gemeinde, das. Nicht nur wir, alle, die Gläubige sind. Das ist die Schaltzentrale Gottes. Und wenn wir es recht verstehen, wird da mehr Einfluss freigesetzt, mehr Kraft freigesetzt, als an den höchsten Positionen. Nämlich jene Kraft, die den Menschen verändert zum Heil. Das können sie alle nicht. Aber wir können das. Ist das nicht toll? Dass niemand von uns benachteiligt. Niemand. Mich begeistert das. Und so sollten wir auch auftreten. Nicht jetzt, dass wir stolz werden darüber. Das ist genau wieder der verkehrte Weg. Aber dass wir uns dessen bewusst sind. Ich bin nicht ein Nichts. Und muss erschaudern, wenn mir irgendeine hohe Persönlichkeit entgegentritt. Oder wenn ich denke, was der für eine Macht und Einfluss hätte. Ja, wenn wir auch an diesen Positionen sitzen würden. Ihr Lieben, auf der höchsten Position sitzt sowieso unser Chef. Also da ist ja gar keine Frage, wer das Sagen hat. Und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dann haben wir einen Einfluss, der ist unfassbar. Er ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Einfluss, den die Welt hat. Und so sollten wir leben in unseren Familien, in unseren Betrieben, wo wir arbeiten, in unseren Städten, in denen wir leben. Wir sind die Schaltzentrale. Nicht aus Stolz, sondern weil Gott es so auserwählt hat. Er hat die Gemeinde, diese vielen unbedeutenden Menschen in dieser Welt, so viele Nichtse sozusagen, jetzt nicht falsch verstehen, ja? Im Vergleich mit diesen großartigen Menschen, die immer sozusagen angebetet und verhimmelt werden. Die Kraft liegt hier. Die Schaltzentrale ist hier. Das, was Gott tun möchte, tut er durch uns. Und das ist doch das Entscheidende, dass er das tun kann, was er will. Wer baut Reich Gottes? Diese Art von Menschen, die wir repräsentieren. Versteht ihr? Nicht der Obama. Und nicht, jetzt könnte ich viele andere noch hernehmen. Wir bauen Reich Gottes. Und ihr Lieben, das Reich Gottes, das bleibt in Ewigkeit. Na, wer hat das Bessere? Wir können hier menschliche Reiche aufbauen. Aber sie werden alle zusammenklappen wie Kartenhäuser im Vergleich mit dem Reich Gottes. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir in unserem Leben nur einen einzigen Menschen ein bisschen dazu geholfen haben, dass er Jesus wahrnimmt. Nicht einmal, dass er durch uns bekehrt wird, aber nur, dass er ein bisschen ein Zeugnis bekommt von Jesus, ist mehr wert für das Reich Gottes und für die Ewigkeit als die größte Entscheidung eines Bundeskanzlers. Es ist so. Nur wir verlieren immer die Dimensionen. Und das will Paulus sagen. Und er sagt es auch als ein Intellektueller. Er ist ja nicht einer, der sozusagen hier jetzt irgendwie in einer Familie geboren wurde, die wo asozial und alles Mögliche. Aber ihr Lieben, es ist doch wirklich interessant. Durch wen hat Gott bisher am meisten die Welt verändert? Durch 12 ungebildete Männer. Die 12 Jünger. Ist nicht vergleichbar mit keiner anderen Person in dieser Welt, die mehr Einfluss in diese Welt gebracht hätten, als diese 12 Jünger, die das erste Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie waren ungebildet, sie waren verachtet, sie galten für nichts. Sie galten für nichts. Wenn sie vor der Obrigkeit standen, ja, wer sind denn die Fischer da? Aber in der Kraft des Heiligen Geistes und mit der Botschaft der Torheit vom Kreuz haben sie die Welt verändert. Und das gilt auch für uns. Wir können die Welt verändern. Wir können wieder Neustadt verändern in der Kraft des Heiligen Geistes, wer wir auch sind. Das ist wichtig, dass wir verstehen, wer Reich Gottes baut, der baut das Eigentliche. Wer Reiche in der Welt baut, die zerfallen alle. Und darum, ihr Lieben, wo immer du arbeitest im Reich Gottes, du arbeitest am höchsten Bauwerk, das es gibt. Du bist in der höchsten Position, die es gibt. Von Gott aus erwählt, etwas zu tun, was für die Ewigkeit Gültigkeit hat. Und darum soll niemand in der Gemeinde sagen, ich bin nichts wert. Ich kann nichts, ich weiß nichts. Und was auch immer, ihr Lieben, das ist so ein Schlag ins Gesicht Gottes. Manchmal sagt man ja, die Leute, die nehmen mich nicht wahr. Man schiebt das dann auf andere ab. Ja, sie wollen mich ja nicht. Ihr Lieben, das sind so komische Gedanken. Wir müssen frei werden davon. Und wir müssen erkennen, wer wir sind. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Erwählter. Bist du ein Berufener. Dann bist du der, der mit dem Gott hundertprozentig Reich Gottes bauen will. Wie viel, wie das Maß ist, das ist seine Sache, das ist nicht wichtig. Aber du arbeitest in der wichtigsten Firma, die es in dieser Welt gibt. Das ist entscheidend und das will Gott hier klar machen. Zu dieser Firma gehören auch die Großen, ja, wenn sie sich beugen vor Jesus. Darum geht's, ja. Sie werden nicht ausgeschlossen. Aber manchmal sagt, wie Jesus sagt, es ist schwieriger für sie, weil sie so eingenommen sind von ihrer Weisheit und von ihrer Gescheitheit und von ihrem allem Möglichen. Deswegen ist es oft für andere leichter, da ins Reich Gottes einzukommen. Aber sie sind nicht ausgeschlossen. Aber ihr Lieben, das ist so, dass wenn von dieser Gemeinde hier Kraft ausgeht, dann wird das sozusagen auch von anderen wahrgenommen und man wird sagen, was ist das? Das sind ganz einfache, schlichte, liebe Leute. Sie sitzen nicht da auf den höchsten Positionen. Und trotzdem, was geht da aus von ihnen? Das ist das, was Gott will. Dass wir das nicht bei uns behalten, sondern dass wir mit dem gehen in der Kraft des Heiligen Geistes zu seiner Ehre. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein so wunderbarer Gott bist, der das hervorruft in uns, dass wir immer und immer wieder uns ausstrecken danach, dich besser kennenzulernen. Herr, wir sind oft so enttäuscht, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass du manchmal anders denkst als wir. Und dann machen wir dir manchmal Anklagen. Bitte vergib uns. Herr, ich bitte dich, dass du uns vergibst, jede Anklage in unserem Herzen gegen dich, weil wir über dich enttäuscht sind. Nur weil du etwas zugelassen hast, was für uns scheinbar nicht gut war. Herr, lass uns erkennen, dass das, was du zulässt, für unser Leben gut ist in deinen Augen. Dass es einen Sinn macht. Herr, hilf uns, dich so zu sehen, wie du wirklich bist. Damit wir uns noch mehr in deine Arme fallen lassen können, was immer mit unserem Leben passiert. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass es niemanden unter uns gibt, den du nicht gebrauchen möchtest für dein Reich in Kraft und Vollmacht. Niemand. Und darum bitte ich dich, dass du uns alles Klagen aus dem Mund nimmst, aus dem Herzen reißt und dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist, dass wir einfach zu dir kommen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Das ist das Einzige, was du benötigst, unsere Bereitschaft. Dann kannst du alles mit uns machen. Herr, wir sind so dankbar für Zeugnisse von Menschen, die du mächtig in dieser Welt für dein Reich gebraucht hast, wenn wir schauen, wie ihre Lebensumstände waren, wo sie geboren sind, in welchen Umständen sie waren, wo wir denken würden, aus dem kann nie etwas werden. Und du hast ihn gebraucht. So viele Beispiele in der Bibel, so viele Beispiele in unserer Umgebung, wo immer wir hinschauen. Du hast das, was in den Augen der Welt töricht ist, nicht viel bedeutet, schwach ist, erwählt, um die größten Dinge zu tun, die für dein Reich Gottes gültig sind. Herr, wir wollen als Gemeinde dir auch sagen, hier sind wir, gebrauche uns so, wie wir sind, damit dein unveränderbares und unzerstörbares Reich, das in die Ewigkeit hineingeht, gebaut werden kann. Gepriesen sei dein großer Name. Amen.